Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Heinz Bude, Soziologe und Autor. Guten Tag, Herr Bude. Freue mich, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Gerade haben Sie Ihr neues Buch rausgebracht mit dem Titel Solidarität. Sie sagen, die Spaltung zwischen Arm und Reich lässt sich nur lindern, wenn wir, und ich zitiere Sie jetzt mal, uns nicht damit begnügen, materielle Not zu lindern, sondern im anderen uns selbst als Mensch wiedererkennen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das hat schon fast ein bisschen einen religiösen Touch.
Da haben Sie recht, weil ich glaube, dass in der gegenwärtigen Situation, vor allen Dingen im Blick auf die Rechtskräfte in allen westlichen Gesellschaften, man starke Begriffe braucht, um Demokratie, um Lebensformen wieder zu begründen, die allen etwas abverlangen, aber auch allen etwas geben. Wir haben sehr viele Leute, die sich in Sicherheit bringen und die nicht der Auffassung sind, dass sie dem Ganzen etwas schulden. Und der Solidaritätsbegriff, ein existenziell geschärfter Solidaritätsbegriff, glaube ich, könnte da einen Blick nach vorne öffnen.
Also, dass wir sagen, das, was anderen geschieht, geschieht auch uns. Und wir erkennen uns in dem anderen wieder. Dass das sozusagen die Bedingung ist, die wir erfüllt sein muss, damit die Welt sich jetzt nochmal ändern kann.
Und zwar dem anderen nicht nur in einer konkreten Situation, sondern, wenn Sie so wollen, auch dem System der anderen, nämlich der gemeinsamen sozialen Welt, in der wir leben, glaube ich, schulden wir etwas. Wir sollten nicht glauben, dass das, was wir erreicht haben, dass das alles nur unser eigenes Werk ist. Natürlich ist es wunderbar, wenn Leute Erfolg haben. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich bin ein bisschen merkwürdig und finde es ein bisschen merkwürdig, dass wir so viele Leute haben, die so wahnsinnig selbstgerecht sind. Sie glauben, sie hätten das alles alleine geschaffen. Dabei können sie auch nur eine Million nur machen, wenn sie mit anderen das zusammentun. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, auch für die Definition des Kapitalismus, in dem wir uns befinden.
Und sind Sie optimistisch, werden wir diese Art der Solidarität wieder leben können?
Ich glaube ja, weil ich Untersuchungen vorliegen habe, nach denen der Wert, der für Menschen zwischen 18 und 25 in allen westlichen Gesellschaften der höchste Wert ist, das ist Freundschaft. Und Freundschaft ist selbstgewählte Abhängigkeit. Die Leute suchen Abhängigkeit, der sie vertrauen können. Und die jungen Menschen wollen mehr als nur Ichlinge sein. Und das stimmt mich eigentlich ziemlich positiv.
Sagt Heinz Bude, heute zu Gast hier in dieser Stunde. Unser erstes Thema gleich handelt auch im Grunde von Freundschaft. 30 Jahre nach der Grenzöffnung in Ungarn gibt es eine Freundschaft zwischen den beiden deutschen Staaten, auch in Europa zwischen Ost und West. Das werden wir gleich besprechen. Da ist ein Treffen zurzeit, das schon läuft, nicht nur anberaumt ist, sondern schon läuft, zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem ungarischen Präsidenten Orbán an der ungarisch-österreichischen Grenze. Die beiden gedenken dort eines Picknicks. Das Picknick fand vor 30 Jahren statt. Das war das Pan-Europa-Picknick. Eine Friedensdemo letztendlich in Sopron, in Ungarn eben, dieser Stadt, dieser kleinen Stadt an der Grenze. Und dieses Picknick haben dann etwa 600 DDR-Bürger genutzt, um rüber zu machen nach Österreich, also zu fliehen. Viele sagen ja, Herr Bude, die Spaltung zwischen Ost und West ist aber eigentlich in diesen 30 Jahren, obwohl wir viel getan haben innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb Europas, um die Spaltung aufzuheben oder zu lindern, ist sie aber geblieben. Sind Sie dieser Meinung auch?
Na, auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, gerade für Deutschland, dass wir nach der Einigung tiefer gespaltenes Land denn je sind. Und es ist in der Tat so, dass wir eine merkwürdige Situation haben. Wenn Sie mal die Lebensdaten für die Menschen in Ostdeutschland anschauen, dann kann man sagen, die sind in den letzten 10 Jahren, sind es den allermeisten immer besser gegangen. Und auch 80% der Menschen in der DDR sind der Auffassung, dass es ihnen in ihrem persönlichen Leben relativ gut geht. Aber gleichzeitig taucht sofort der Gedanke auf, und das können Sie abrufen, bei den gleichen 80%, wir sind immer noch Bürger zweiter Klasse. Und es gibt immer noch diese ganze Idee, dass, glaube ich, in der DDR noch relativ unverstanden ist, und das ist ein bisschen unverschämt, das als Westdeutscher zu sagen, dass die DDR im Grunde wiedererstanden ist in der Zeit der Wende. Was jetzt Ostdeutschland ist, ist ein Produkt der Wende und hat nur noch wenig mit der DDR zu tun. Und das ist etwas, was, glaube ich, heute eines der ganz großen Probleme ist. Wie kommt es eigentlich, dass in einer Situation, wo es den allermeisten besser geht, sie das Gefühl haben, sie werden von der Mehrheit der deutschen Gesellschaft links liegen gelassen, eine mysteriöse Angelegenheit.
In der Tat mysteriös. Also haben Sie darauf eine Antwort? Ist das ein Gefühl, das einfach aus der Luft gegriffen ist? Oder hat es vielleicht damit zu tun, dass einige Regionen zum Beispiel im Osten Deutschlands halt, wie immer gesagt wird, abgehängt sind?
Na, ich würde es so sagen. Ich habe gerade in letzter Zeit beschäftige ich mich wieder sehr damit. Etwas, was offensichtlich ist, wenn Sie in Ostdeutschland unterwegs sind, in den neuen Bundesländern ist, dass wir es mit einer extrem fragmentierten Gesellschaft zu tun haben. Wir haben dort Städte wie Leipzig, die sind quasi das bessere Berlin schon fast im Augenblick. Wir haben Leute wie Jena, in denen es sehr gut aussieht. Und es gibt in der Tat Parchim, es gibt Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern, die wie abgeschlagene Gebiete, wo die Leute auch vereinsamen, weil es kaum mehr jemanden gibt auf dem Lande. Und das ist etwas, was für die Menschen, für die Leute aus den neuen Bundesländern, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie im Grunde, ich sage es mal sehr auf den Punkt gebracht, dass es Ostdeutschland eigentlich gar nicht mehr gibt. Sie rufen eine Welt auf, dass es eine Gemeinsamkeit in den neuen Bundesländern gäbe, die es von den sozialstrukturellen Bedingungen gar nicht, das stimmt alles gar nicht. Dort gibt es Leute, denen es wahnsinnig, die es sehr gut geht, die, wenn sie so wollen, die Angela Merkel-Leute, die mit einer Rakete abgegangen sind und die eine fantastische Karriere gemacht haben in der Zeit der Wende und welche, die völlig runtergebrochen sind in der Wende. Und es ist sehr, sehr schwer, das zuzugeben, dass eigentlich Ostdeutschland, ja, das einsame Volk, hat Jean-Luc Godard schon 1990 gesagt, das einsame Volk der Ostdeutschen im Grunde sich selber noch mal um ihre Einsamkeit beraubt sehen. Und das macht extrem wütend.
Das macht wütend, das hat dann Folgen. Also heute, vor 30 Jahren aber, gab es eben dieses Pan-Europa-Picknick. Und da hat eben etwas seinen Anfang genommen, was ja dann weitergelaufen ist. Die Mauer ist gefallen, Deutschland ist wieder vereinigt worden. Manche Menschen gucken jetzt heute zurück, zum Beispiel, weil sie da dabei waren in Schopron. Wir haben heute früh mit einem Ehepaar gesprochen, die damals tatsächlich die Chance genutzt haben und nach Österreich geflohen sind. Das ist das Ehepaar Sobel. Und wir hören mal, was Simone Sobel heute in Deutschlandfunk Kultur gesagt hat.
Also ich bin einfach angekommen. Und für mich ist das wirklich ein Geschenk, dass die Grenzen geöffnet worden sind, dass jeder das machen kann und umsetzen darf, wozu er fähig ist und was sein Wunsch, sein Ideal ist. Also ich bin da wirklich sehr dankbar dafür und stehe dazu auch immer wieder, dass eigentlich Grenzen nicht sein sollten, dass jeder das Recht hat, sich verwirklichen zu dürfen. Ja, und das auch genießen zu können.
Ja, wenn man an so einem Gefühl anknüpfen würde gemeinsam, dass man sagt, gut, das war die Erfahrung damals vor 30 Jahren und wir hatten es gut, weil wir rausgekommen sind aus einem System, was uns nicht länger getragen hat. Das ist doch eigentlich ein positiver, sage ich mal, Gründungsmythos.
Ein wahnsinnig positiver Gründungsmythos. Es ist sogar so, ich glaube, was wirklich für die DDR-Elite ihnen, also sag ich mal, was Erich Honecker das Genick gebrochen hat, war die Erkenntnis, dass dort junge Familien, denen es nicht schlecht ging, die auch nicht verfolgt wurden, die einfach sagten uns, wir haben es satt mit eurer Scheiß-DDR. Und sind weggegangen, mit ihrem kleinen Eutikus in den Westen gefahren. Und jetzt sagen sie so etwas Wunderbares, dass es nämlich um Individualismus geht, dass jeder sein Glück machen kann, dass man auch natürlich die Leistung von jedem Einzelnen zählt. Und ich glaube, das ist etwas, was für manche in Ostdeutschland auch wiederum ein Problem ist. Denn viele von denen, gerade von den jungen Frauen, sind nicht mehr in Ostdeutschland. Die sind jetzt woanders. Die sind in Österreich, sie sind in Westdeutschland, sie sind in anderen Ländern Europas. Und das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Sind eigentlich, für manche in Ostdeutschland, sind auch noch die, die weggegangen sind, 89, sind in gewisser Weise Verräter am Ganzen. Das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Sie merken, wir kommen auf ganz elementare Fragen. Verrat, Freiheit, was heißt es zu leben? Und ich glaube auch, es wäre gut, wenn wir 30 Jahre nach dieser wunderbaren Zeit wieder diese Fragen so elementar stellen würden und nicht sagen würden, was hat die Treuhand falsch gemacht? Wie viel Geld brauchen wir noch in Ostdeutschland? Ostdeutschland die Situation ist keine Frage des Geldes mehr. Es ist keine Frage mehr von Betrieben, die nicht genug Leute einstellen würden, sondern es ist eine Frage von Bindungen, es ist eine Frage von Stolz, es ist eine Frage von Demütigung.
Eine Frage von innerer Verfasstheit.
Von innerer sozusagen. Verfasstheit und auch von einer kulturellen, kollektiven Selbstinterpretation.
440 zusätzliche Ermittler soll das Bundeskriminalamt bekommen. Ermittler, die gegen rechte Straftäter vorgehen sollen. Denn nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke sieht jetzt das Bundeskriminalamt eine wachsende Gefahr durch militante Rechtsextremisten und man will reagieren. Diese 440 neuen Ermittler, Herr Bude, die sollen sich darum kümmern, die strafbaren Hasskommentare im Netz vor allem zu erfassen und die Urheber zu ermitteln. Muss da tatsächlich der Hauptfokus liegen?
Das kommt darauf an, was man will. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, im Netz durch gezielte Strategien Netzwerke auffindbar zu machen. Denn das ist das Problem in Kassel. Ist das ein Einzeltäter? Hat es ein Netzwerkshintergrund bei dem gegeben? Und dazu, das könnten Hasskommentare könnten ein guter Weg sein, um dahin zu kommen. Wenn man glaubt, dass wir die Hasskriminalität im Netz insgesamt dadurch irgendwie in den Blick bekämen oder da was gegen machen können, dann bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das geht. Weil der Hass, mit dem wir heute zu tun haben, der auch, wenn Sie etwa so sich Auftritte der Identitären im Netz anschauen, ist ein Hass, der so eigentümlich ironisch gebrochen ist. Und das ist auch fast eine Art von Jugendkultureinfassung, hat das heute gekriegt. The Art of Hating, die Kunst zu hassen. Und das ist das wahrscheinlich für den Zulauf zu rechten Vorstellung, das viel, viel gefährlichere.
Jetzt sind Sie ja auch Mitglied und Mitinitiator der Charta der digitalen Grundrechte. Wären Sie denn als solcher damit einverstanden, wenn jetzt zum Beispiel Facebook und YouTube die Kommentare nicht einfach löschen, sondern erst immer dem BKA zuleiten müssen?
Nein, ich glaube, so generell würde ich das nicht sagen, weil ich glaube, dafür reichen die Leute nicht.
Diese 440.
Die werden dafür nicht reichen. Ich glaube schon, das war eine große Diskussion, die wir in der Gruppe hatten. Da waren auch Leute aus der Netzgemeinde, die sehr scharf gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
Heiko Maas waren. Dafür ja verschärft werden.
Genau. Und ich bin eher auf der Seite von Maas in dieser Frage. Aber ich habe mir zu Recht sagen lassen, passt auf, dass man durch Kriminalisierung nicht im Grunde das Phänomen verpasst. Es könnte nämlich sein, und das kann man sehr schön an den USA studieren, es gibt so eine Art von Kulturkrieg im Netz, der irgendwie rechts gegen links läuft. Und den können Sie im Grunde, fachen Sie noch an durch Kriminalisierung, den kriegen Sie nicht dadurch in den Griff. Und ich glaube, es hilft sehr, wenn wir überhaupt einen Blick dafür kriegen, allgemein, was gefällt mir da eigentlich, was gefällt mir da nicht, womit kann ich etwas anfangen. Übrigens auch für Leute, die an den Schulen tätig sind, die an den Hochschulen tätig sind, dass sie einen Blick dafür bekommen. Das ist am Ende wichtiger als die Kriminalisierung solcher Arten von Äußerung. Denken Sie an den Gangster-Rap. Das könnte dann plötzlich, dann muss man Gangster-Rap verbieten. Und das wäre ja absurd, wenn man das anfangen würde zu verbieten. Da sind natürlich Hasselemente drin, ist ja überhaupt keine Frage. Also daran sehen Sie, wie schwierig diese Dinge ist. Und ich glaube, es ist mehr geholfen, wenn es ein paar Leute gibt, die mit Gangster-Rap etwas anfangen können und trotzdem das nicht so toll finden.
Aber insgesamt, dass diese Mannschaft da jetzt verstärkt werden soll, um diese immerhin 440 neuen Mitarbeiter, würden Sie das sehen als durchaus positiv? Würden Sie sagen, das kann ein Schritt in die richtige Richtung sein, auch deswegen, weil vielleicht in der Vergangenheit zu viel Fokus auf islamistische Gefährder gerichtet wurde und weniger eben der rechtsterroristische Bereich betrachtet wurde?
Na, immer dann, wenn Sie mal eine Mail gekriegt haben, in der Ihnen angedroht wird, Ihr Kind zu entführen oder Sie zu ermorden, was einem sehr schnell passieren kann, dann kriegen Sie da einen anderen Blick für. Und es ist in der Tat wichtig, dass es auf beiden Seiten Ansprechpartner gibt, die schnell reagieren können. Auf Seiten der Netzwerkanbieter wie auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden. Also wir brauchen Ansprechpartner bei der Strafverfolgung, die schnell reagieren können, die sich in der Sache auskennen. damit man auch Dinge einschätzen kann und auch damit sofort effektiv verfolgt werden kann. Nochmal, es ist wichtig, diese Struktur von Kriminalität, und das ist ein Datenpool für diese, zur Erhebung dieser Struktur von Kriminalität, da etwas zu machen, aber nicht zu glauben, dass man da den Kulturkampf durchgewinnen kann.
Verstehe, aber meine Frage zielt jetzt dahin, haben wir oder hat das BKA in der Vergangenheit zu viel Fokus auf die islamistische Gewalt gelegt?
Das finde ich jetzt eine falsche Frage. Es kommt dazu, man kann nicht sagen, sie haben zu viel Islamistisches, und sagen, nehmen wir doch hin, dass sie jetzt endlich erkannt haben, dass man auch was gegen rechts tun muss. Ich glaube nicht, dass man nicht nichts gegen Islamismus tun muss.
Heinz Bude sagt das, Soziologe und Mitglied der digitalen Grundcharta hier zu Gast. Wir verwenden das Wort Hass ja relativ häufig. Hass im Netz soll bekämpft werden, sagen wir. Hassverbrechen sollen bitte aufgeklärt werden. Und das ist natürlich auch alles richtig und das soll aufgeklärt werden. Aber die Frage ist, ist denn der Hass ganz prinzipiell ein antidemokratischer Affekt? Darüber macht sich heute die Süddeutsche Zeitung hier im Feuilleton, die ich hier habe, Gedanken. Die These hier ist, wer Hass tabuisiert, der schadet der Demokratie. Hier zu Gast in dieser Stunde Studio 9 ein Mann, der sich mit kollektiven Gefühlen auskennt, der Soziologe Heinz Bude. Herr Bude, stimmt diese These, wer Hass tabuisiert, schadet der Demokratie?
Vorsicht, Vorsicht. Ich würde gerne die Unterscheidung zwischen Hass und Wut machen. Es hat immer in der Geschichte wütende Kollektive gegeben, die sich unterjocht gefühlt haben, die sich weggedrängt gefühlt haben, die ihre Interessen nicht ernst genommen gesehen haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es Gesellschaften immer solche Wutelemente gibt. Und Wut bringt die Menschen zusammen und sagt, so, wir wollen jetzt für uns etwas anderes. Der Hass, mit dem wir heute zu tun haben, glaube ich, ist ein anderes Phänomen. Es geht dabei im Grunde um eine bestimmte Psychologie. Wer hasst, hat für sich selber eine Bedeutung. Hass ist eine, wenn Sie so wollen, das Kokain der Gefühle.
Sie meinen, das verstärkt sozusagen die Identifikation mit mir selbst oder mit meine selbst. Persönlichkeit.
So ist es, so ist es, ja. So ist es. Wenn Sie hassen, dann sage ich, ich habe was zu sagen, ich bin jemand. Und das ist eigentlich ein antisozialer Affekt. Das ist eigentlich ein unpolitischer Affekt im Unterschied zur Wut.
Ist es nicht so, wenn ich sage, ich bin so wütend, dann bin ich auch sehr stark als Persönlichkeit?
Ja, aber dann, wenn Sie sagen, ich bin so wütend, haben Sie im Grunde im Hintergrund schon eine Idee eines Wirs, das wütend ist.
Aha.
Das sozusagen mich bestärkt in meiner Wut. Hass können Sie ganz alleine haben. Also manche von Ihnen kennen vielleicht noch Taxi Driver, ein wunderbarer Film der 70er Jahre. Da geht es
mit Robert De Niro.
Mit Robert De Niro, mit dem jungen Robert De Niro. Das ist eine Studie in Hass. Und Hass hat eigentlich immer eine vernichtende Struktur. Man muss immer das Hassobjekt vernichten, weil es bei dem Hass um eine Kränkung geht, die das Individuum trifft. Und eigentlich der Hass, der Versuch ist, mit dieser Kränkung zurechtzukommen.
Mhm.
Und das, glaube ich, ist etwas. Das ist deshalb so ein wichtiger Punkt, weil zum Beispiel Donald Trump, einer der großen Erfolge von Donald Trump war die License to Hate, zu sagen, du darfst hassen, und zwar als Individuum,
ja.
Nicht als Kollektiv, als Individuum darfst du hassen. Und ich glaube, wir sollten gerade in der Welt der Affekte versuchen, uns selber auch zu fragen, was ist denn Hass im Unterschied zu Wut oder gar zu Zorn, der auch in diesem Text vorkommt. Zorn ist nochmal was anderes. Der heilige Zorn ist nochmal was ganz anderes.
Was ganz, ganz anderes.
Genau.
Ja, absolut. Der Felix Stephan, der Autor dieses Artikels hier in der SZ, der zitiert Georg Büchner, der gesagt hat, Hass ist ebenso erlaubt wie die Liebe und ich hege ihn in vollstem Maße gegen die, welche verachten. Also Büchner hat sich den Hass erlaubt, aber ich nehme mal an, er hat das anders gemeint als zum Beispiel heute Trump.
Das glaube ich schon und es ist sehr schön, dass er das in dem Zusammenhang mit der Liebe bringt. Natürlich gehört Hass zur Liebe und Hass ist ein Bindungsaffekt, gerade in interpersonellen Beziehungen. Aber worüber wir doch im Augenblick reden, sind die Affekte, die die Menschen als in einem Wir, in ein Kollektivformat bringen. Und das scheint mir wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Wir müssen uns mit dem Vokabular der Wut beschäftigen, auch innerhalb der Politik. Sehr, sehr wichtig, weil man deutlich machen könnte, dass es auch andere Affekte innerhalb demokratischer Welten gibt, die einen auch in Erregung bringen können. Ganz wichtig ist auch das ist ganz, vielleicht sollte man sich dessen auch nochmal erinnern, wenn Sie ein richtiger Sozialdemokrat sind, dann mögen Sie Konservative nicht. Und wenn Sie ein richtiger Konservativ sind, dann mögen Sie diese Sozis nicht. Und wenn Sie ein richtiger Liberaler sind, mögen Sie die beide nicht.
Gut, aber Antipathie ist dann nicht gleich Hass.
Ne? Genau, und das ist völlig in Ordnung. Mhm. Ein bisschen Ressentiment, a little of resentment, das darf schon sein, kein Problem.
Ja.
Aber es darf auch Wut sein. Es darf auch Wut sein. Man kann auch sagen, wir kriegen nicht genug Geld. Wir müssen uns mit einem Hungerlohn abfinden. Das ist völlig in Ordnung, das zu sagen. Aber zu sagen, ich will dich umbringen, weil du so scheiße aussiehst, das ist was ganz anderes.
Sagt Heinz Bude, hier zu Gast, Soziologe und Autor. In Sachsen und in Brandenburg stehen Wahlen an am 1. September, in Thüringen dann im Oktober. Und eigentlich würde es den Parteien insgesamt ganz gut anstehen, wenn sie sich geeint präsentieren würden. Das tun sie derzeit nicht so sehr. Warum? Wenn man auf die CDU guckt, dann ist es so, dass sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu der Frage ja geäußert hat, ob sie über einen Parteiausschluss von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nachdenke. Und da hat sie geantwortet, es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen, aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. So, dann hat sie noch einiges anderes gesagt, dann gab es Kritik in der CDU und sie habe ja quasi hier den Parteiausschluss gefordert von Herrn Maaßen und darauf hat sie dann wiederum geantwortet.
Ich habe weder im Interview noch an anderer Stelle ein Parteiausschlussverfahren gefordert. Die CDU ist eine Partei mit über 400.000 Mitgliedern, dass jeder seine eigene Meinung haben kann. Das macht uns aus, das macht uns auch interessant.
Also nun doch keine Forderung nach einem Parteiausschluss. Also man konnte das ja ein bisschen missverstehen, was sie zuerst gesagt hat, Herr Bude. Wie sehen Sie das? Hätte sie nicht einfach, wenn sie es denn gemeint hat, dabei bleiben sollen zu sagen, ich lehne eine Radikalisierung der CDU ab und deshalb, wer die vorantreibt, der ist auf längere Sicht hier eher falsch?
Das kommt darauf an, wie Sie die Mehrheitskonstellationen ansehen. Frau Kramp-Karrenbauer läuft eindeutig darauf hinaus, dass es eine schwarz-grüne Koalition geben soll. Und da kann schon in dieses Bild passt Maaßen nicht hinein. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass wenn wir eine solche Koalition kriegen und die Politik immer mehr auf diese Konstellation rausläuft, dann werden wir natürlich insbesondere auf der rechten Seite die Kräfte stärken. Ich meine das ganz, ganz wertfrei soziologisch. Dann wird sicherlich die AfD an die 20% herankommen, weil das für viele Leute die einzige Möglichkeit ist, in dieser Neukonstellation der Mitte zwischen Grünen und einer aufgeklärten CDU, die sagt, sie ist keine konservative Partei mehr, sondern eine Partei der Mitte, denken, da haben sie keinen Platz mehr. Mhm. Ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, dass die Strauß-Strategie, so wie sie beispielsweise auch von dem bayerischen Ministerpräsidenten im Augenblick heute wieder verfolgt wird, eine scharfe Position gegen die AfD, aber gleichzeitig, wenn Sie so wollen, die versprengten Konservativen, denen das irgendwie alles nicht passt mit den Grünen, die trotzdem wieder an eine konservative Partei zu binden, das Erfolgversprechen
daran. Also dieses alte Diktum, dass man sagt, es darf keine ernstzunehmende Partei rechts von der CDU geben.
So simpel, genau. Ja. Und ich finde, das ist eine vernünftige Haltung, auch für die Demokratie eine vernünftige Sache. Und wir sehen ja das Problem in Ostdeutschland. Also Maaßen, für manche Leute, es gab Meldungen, dass er als neuer Innenminister für Sachsen vorgesehen ist.
Dass er selber auch mit diesem Posten liebäugelt?
Ich bin kein Christdemokrat, aber wenn ich mich in diese Situation versetzen würde und irgendwie eine Wahl in Sachsen gewinnen will, dann muss ich irgend so etwas in die Richtung tun, weil sonst diese anderen, denen quasi die ganze Richtung nicht passt, dass man die nicht mehr in das konservative Lager zurückkriegt. Ich halte diese Bemerkung von Frau Kramp-Karrenbauer für einen großen politischen Fehler.
Das heißt, Sie würden sagen, die CDU ist durchaus in der Lage, eben dieses breite Spektrum auszuhalten. Und es ist nicht so, wie Frau Kramp-Karrenbauer das gesagt hat, dass sie praktisch Angst hat. Sie hat ja dann im Nachsatz gesagt, in den USA hätte die Tea Party die Republikaner radikalisiert und sowas will sie auf jeden Fall hier verhindern für die CDU.
Die Situation haben wir überhaupt nicht. Schauen Sie mal, ich bin ein bisschen im Mittelstand unterwegs und wenn Sie dann in den Süden Deutschlands kommen, dann sagen einem diese hochproduktiven Mittelständler, wir haben überhaupt keinen Ansprechpartner mehr in der Regierung. Die sagen, mit dem Wirtschaftsminister können wir nichts anfangen. Das ist ein Apparatschik aus Brüssel, der irgendwie europäische Wirtschaftspolitik machen will, aber die Logik des deutschen Mittelstandes nicht versteht. Und das geht für eine konservative Partei nicht. Ich würde sogar den Sozialdemokraten raten, sich darum zu kümmern, wie man mit solchen Mittelstandleuten umgehen kann. Der das übrigens wunderbar kapiert hat, ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Wilfried Kretschmann. Mhm. Der weiß, wie das geht.
Stimmt, dafür ist er ja auch kritisiert worden.
Da ist er auch für kritisiert worden, ja.
Kurze Anmerkung noch, es gibt eine Recherche von netzpolitik.org, die besagt, dass Hans-Georg Maaßen auf Twitter eine rechte bis rechtsextreme Followerschaft hat, die fast nie die Accounts aus der CDU retweetet. Also da sieht man sozusagen, in welchem Bereich er unterwegs ist.
Absolut. Es ist natürlich.
Das würden Sie auch gar nicht in Zweifel stellen.
Ich sehe überhaupt nicht in Zweifel stellen. Die Frage ist, ob man diese Gruppen wieder an eine konservative Partei binden kann oder nicht. Oder zumindest überlegt, wie das gehen kann. Also nochmal, will die CDU möglicherweise auch andere Koalitionen auf Dauer möglich machen können? Oder hat sie sich auf Schwarz-Grün festgelegt? Dann passt natürlich Maaßen nicht ins Bild.
Wir wollen über die Deutschen und ihr Einkaufsverhalten sprechen. Denn es gibt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen und die besagt, die Deutschen wollen schnell und billig einkaufen. Das sind sozusagen ihre Hauptziele. Also sie sind Sparfüchse. Sie wollen nicht viel Zeit verbringen und sie wollen wenig Geld ausgeben. Wenn man sich vor Augen führt, dass wir eine große Nachhaltigkeitsdebatte führen, sind das eher niederschmetternde Ergebnisse, oder? Man hätte meinen können, die Deutschen wollen nachhaltig einkaufen, biologisch. Sie möchten weniger Fleisch essen und dafür mehr Tofu.
Nee, ich glaube, so sieht das nur wirklich nicht aus. Und das ist in der Tat so. Ich bin auch relativ niedergeschlagen, wenn ich in Italien war oder in Frankreich war. Eine Mittelklassefamilie gibt wirklich sehr viel mehr Geld für Essen aus, als das in Deutschland der Fall ist. Man geht einkaufen, da wo man immer einkaufen geht, und es ist auch oft nicht sehr billig, aber die Leute sagen, das leisten wir uns. Sie gehen weniger essen natürlich wie überall, weil das zu teuer ist, aber zu Hause kaufen sie gute Sachen ein. Und dieses Sparfuchsverhalten von manchen Rentnern, die relativ gute Renten haben, geht mir auch richtig auf den Geist. Nein, ich glaube, wenn sie, es ist in der Tat so, man muss im Fleischbereich, man muss in dem Gemüsebereich irgendetwas tun, auch politisch tun, glaube ich auch. Wir haben noch keine gute Werbestrategie und es geht nur durch werbende Haltung seitens der Politik, nicht durch verbietende. Wir haben keine gute Werbestrategie für die Umstellung von einer extensiven Form sich zu ernähren, also möglichst viel zu einer intensiven Form sich zu ernähren. Und da ist eine große Misere der Landwirtschaftsministerin, glaube ich, die da, glaube ich, gar nichts anzubieten hat.
Weil sie meinen, sie muss den Bio-Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in der Bundesrepublik erhöhen,
also nein, sie
mehr
muss,
Bio-Anteil.
Sie muss auch, wissen Sie, das ist ein interessantes Ressort im Augenblick. Da wird Biopolitik gemacht. Und da muss man sich wirklich etwas überlegen, wie man da vorgeht. Und ich glaube auch, man sollte nicht den Eindruck erwecken, wie wir das in der ganzen Klimawandeldebatte haben, dass man das irgendwie hinkriegen kann und für die Mehrheit der Leute würde das nichts kosten. Das ist völlig falsch. Natürlich kostet
etwas. Ja, insofern müsste man eine Art von Werbung erfinden, wo man sagt, ja, es kostet was, aber wir wissen, es ist der Weg in die Zukunft.
So ist es. Und es schmeckt besser.
Und naja, das würde vielleicht der ein oder andere bezweifeln. Der möchte kein Tofu-Steak, sondern ein ordentliches.
Nein, aber er soll ja ein Steak essen, meiner Ansicht nach. Aber er soll vielleicht nur einmal in der Woche ein Steak essen oder sie. Mhm. Und ich glaube, das wäre sehr hilfreich. Und ich merke, ich bin jetzt auch für eine Woche in Westdeutschland unterwegs gewesen und ich habe immer mit Leuten geredet. Ich bin ja als Soziologe immer im Dienst. Und sie können eigentlich, wenn sie ruhig darüber reden, schau mal, wie viel gibst du für Gemüse aus? Wo kaufst du dein Gemüse? Weißt du eigentlich, dieser Paprika, die immer so hart von der Schale ist, kauf mal diese Paprika und du merkst, ja, das stimmt, das möchte ich gerne. Und es gibt diese Bereitschaft. Sie dürfen nur nicht ein kulturelles Urteil über die Leute fällen. Sie dürfen nicht sagen, ihr seid diese Billigfüchse, ja. Doofköppe.
Klar, man möchte auch nicht gegängelt sein, sondern man möchte sich für was Gutes entscheiden. Jetzt sagt diese Studie also, dass wir Deutschen gerne alles in einem Markt einkaufen wollen, dass wir also nicht wirklich bereit sind, sagen die Menschen, die hier interviewt wurden, von einem zum Beispiel Biomarkt Gemüse und dann, weiß ich nicht, die Kosmetikartikel doch in einem Drogeriemarkt und die nächsten Sachen noch woanders. Man möchte alles im großen Supermarkt einkaufen. Das heißt, die Supermärkte müssten sich darauf auch einstellen, dass die auch nachhaltigeres Gemüse zum Beispiel anbieten.
Ja, ja, natürlich. Und wir haben ja auch eine Kette der Namen, wir alle kennen, die das extrem gut im Augenblick macht, die höherpreisig geworden ist, hohen Zuspruch hat. Und ich glaube, das ist die richtige Strategie für die Zukunft. Übrigens, ich glaube nicht, dass das in Großbritannien, in Schweden, in Österreich oder gar in den USA anders ist.
Herr Bode, haben Sie eigentlich schon mal überlegt, in die Politik zu wechseln?
Ich habe in der Tat darüber überlegt, weil ich ein bisschen darunter leide, dass wir eine Politik haben in Deutschland, die nicht mehr bereit ist und nicht mehr in der Lage ist, das politische Angebot an eine Idee von Altersmoral zu binden.
Die haben Altersmoral?
Von Alltagsmoral.
Alltagsmoral.
Die Leute, glaube ich, wollen jemanden wählen. Es geht immer auch um Personen. Es geht nie nur um die Sache. Es geht auch immer um Personen, die den Ausdruck, irgendwas darstellen, was für sie altersmoralisch wichtig sein könnte. Und das ist etwas, wo ich manchmal die Idee habe, ich könnte das vielleicht besser als andere.
Naja, Sie haben ja dieses Buch geschrieben, wir haben eingangs drüber gesprochen, Solidarität, dieses große Wort, was Sie da von allen Seiten beleuchten. Das würden Sie dann, wenn Sie in die Politik gingen, versuchen zu verbreiten und sagen, wir müssen, wie Sie es eben sagen, nicht nur materielle Not lindern, sondern wir müssen uns in anderen Menschen wiedererkennen. Die Frage ist, wie könnte Ihnen das gelingen, das sozusagen wirklich diese Botschaft rüberzubringen?
Ich glaube, man muss das Politikangebot anspruchsvoller machen. Man muss fordern, die Leute auch emotional fordern. Und man muss immer die Frage stellen, wie wollen wir leben? Sag mal, hast du eine Idee? Und wenn du keine hast, dann versuch doch mit mir eine zu entwickeln.
Ah, die zum Beispiel solidarisch wäre.
Danke Ihnen, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.